Mein Name ist Daniel Kurz, weil das Sender die Stimme von Türkei. Im Studio Lanka begrüßen Sie
Alev Arman
und Murat Gökmen. Sie empfangen so Morgensendung über die Satelliten TürkSat 3A, TürkSat 4A und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer Einstellungssendung bringen wir nach den Nachrichten die Senderin ruhmreiche türkische Sportler, Themen des Tages und Persönlichkeiten der türkischen Welt. Danach kommt türkische Musik.
Nun die Nachrichten.
US-Präsident Donald Trump hat die Waffenruhe mit dem Iran verlängert und damit mehr Zeit für Verhandlungen ermöglicht. Gleichzeitig wird die Seeblockade iranischer Häfen aufrechterhalten. Er gab die Verlängerung in den sozialen Medien bekannt und erklärte, die Waffenruhe gelte so lange, bis Teheran einen Vorschlag zur Beendigung des Konflikts vorlege. Dieser Schritt erfolgte nur wenige Stunden vor dem geplanten Ablauf des Waffenstillstands. Washington bestätigte außerdem, dass Vizepräsident J.D. Vance nicht zu den erwarteten Gesprächen nach Pakistan reisen werde. Ferner erklärte Trump, Islamabad habe um mehr Zeit für die Verhandlungen gebeten.
Iran hat die Golfstaaten davor gewarnt, die Nutzung ihres Territoriums für Angriffe zu gestatten, da dies die regionale Ölproduktion gefährden könnte. Teheran forderte die Vereinten Nationen auf, das von ihm als Piraterie bezeichnete Beschlagnahmen eines iranischen Frachtschiffs durch die USA zu verurteilen. Irans UN-Botschafter verlangte die Freilassung des Schiffs und warnte, der Vorfall berge das Risiko, wichtige Schifffahrtsrouten zu destabilisieren.
US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Social-Media-Plattform erklärt, dass der Iran finanziell am Boden sei. Laut Trump habe das Land massives Interesse an einer sofortigen Wiedereröffnung der Straße von Hormuz, da es durch die Blockade täglich rund 500 Millionen Dollar verliere. Zudem betonte er, dass der Iran unter erheblichen Liquiditätsproblemen leide. Dies gehe so weit, dass sich bereits Soldaten und Polizisten im Land über ausbleibende Gehaltszahlungen beschweren würden. In einem weiteren Post behauptete Trump, dass der Iran fordere die Öffnung der Meerenge vor allem deshalb, um sein Ansehen wiederherzustellen, während die USA die Blockade aufrechterhalten. Abschließend fügte er hinzu, dass ein Abkommen mit dem Iran in weite Ferne rücke, sollte die Straße von Hormuz vorzeitig geöffnet werden.
Bei einem Angriff illegaler israelischer Siedler im besetzten Westjordanland im Dorf Al-Mukhair sind mindestens 4 Palästinenser, darunter 2 Kinder, getötet worden. Medizinische Quellen teilten mit, die Opfer seien in der Nähe einer Schule erschossen worden, was unter den Bewohnern Panik ausgelöst habe. Augenzeugen berichteten von chaotischen Szenen, als Familien versuchten, ihre Kinder unter Beschuss und Tränengas in Sicherheit zu bringen. Die Brutalität der illegalen Siedler sei zur täglichen Realität geworden, wobei die Grenzen zwischen bewaffneten Gruppen und israelischen Streitkräften zunehmend verschwimmen, hieß es weiter.
Der ungarische Ministerpräsident Peter Magyar hat angekündigt, den vom Internationalen Strafgerichtshof gesuchten israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu bei einem etwaigen Besuch in Ungarn festnehmen zu lassen. Diese klare Positionierung bezog Magyar während einer Pressekonferenz in Budapest. Auf die Frage, ob er Netanyahu trotz des Haftbefehls eingeladen habe und wie im Falle einer Einreise verfahren werde, betonte Magyar sein diplomatisches Grundprinzip, sich mit einem Staatschef unterschiedslos zu treffen. Dennoch unterliege sein Land geltendem Recht. Zur rechtlichen Lage führte Magyar weiter aus, es ist die Absicht der Tisza-Regierung, den Austrittsprozess aus dem SDGH zu stoppen und sicherzustellen, dass Ungarn Mitglied bleibt. Wenn ein Land Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs ist und eine Person, gegen die ein Haftbefehl vorliegt, dessen Hoheitsgebiet betritt, muss diese festgenommen werden. Magyar unterstrich, dass er diesbezüglich niemanden täusche. Jeder Staats- und Regierungschef müsse sich dieser juristischen Konsequenz bewusst sein.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten. Iran hat im Arabischen Meer ein Containerschiff angegriffen. Es wurde bekannt gegeben, dass iranische Streitkräfte im Arabischen Meer das Feuer auf ein Containerschiff eröffnet haben, da dieses die Warnungen nicht beachtet habe. In einem Bericht der halbstaatlichen iranischen Nachrichtenagentur Tessim hieß es, dass iranische Streitkräfte im Golf von Oman das Feuer auf ein Containerschiff eröffnet hätten, weil dieses die Warnungen nicht beachtet habe. Andererseits wurde in einer schriftlichen Erklärung der britischen Handelsorganisation bestätigt, dass im Arabischen Meer auf ein Containerschiff geschossen wurde. Es wurde berichtet, dass sich die Besatzung in guter Verfassung befinde, das Schiff jedoch durch den Beschuss schwer beschädigt worden sei.
US-Präsident Donald Trump unter Druck, Umfragewerte sinken drastisch. Eine aktuelle 6-tägige Umfrage von Reuters Ipsos zeichnet ein düsteres Bild für die politische Zukunft von Donald Trump. Die Zustimmungswerte des US-Präsidenten befinden sich im Sinkflug, getrieben durch wirtschaftliche Sorgen infolge des Iran-Krieges und wachsende Zweifel an seiner persönlichen Eignung. Aktuell liegt Trumps Zustimmungsrate lediglich bei 36%. Dies ist einer der niedrigsten Werte seiner Amtszeit und markiert einen deutlichen Abschuss gegenüber dem Höchstwert von 47%, den er kurz nach seinem Amtsantritt am 20. Januar 2025 verzeichnete. Iran-Krieg belastet Wirtschaft und Akzeptanz. Der im Februar von den USA und Israel begonnene Krieg gegen den Iran erweist sich als politische Belastungsprobe. Nur 36% der Amerikaner befürworten die Angriffe gegen den Iran. Lediglich 26% halten die militärischen Operationen für die damit verbundenen Kosten für gerechtfertigt. Die durch den Konflikt gestiegenen Treibstoffpreise setzen die Bevölkerung unter Druck. In Bezug auf das Management der Lebenshaltungskosten erreicht Trump daher ebenfalls nur einen Zustimmungswert von 26%. Zweifel an geistiger Gesundheit von Temperament. Besonders brisant sind die Ergebnisse zur persönlichen Verfassung des Präsidenten. Ein signifikanter Teil der US-Bürger äußert Bedenken hinsichtlich seiner geistigen Schärfe. Nur 26% der Befragten halten Trump für besonnen. 51%, also eine absolute Mehrheit, sind der Ansicht, dass sich sein geistiger Zustand im vergangenen Jahr verschlechtert habe. Selbst innerhalb der eigenen Partei bröckelt der Rückhalt. Während 53% der Republikaner ihn für ausgeglichen halten, äußern bereits 46% Zweifel an seiner emotionalen Stabilität. Im direkten Vergleich der Beliebtheitswerte unterliegt der Präsident deutlich moralischen Autoritäten. Während 60% der Amerikaner eine positive Meinung von Papst Leo haben, kommt Trump auf nur 36%. Hintergrund dieser Differenz dürfte auch Trumps aggressive Rhetorik sein. Nachdem er in den sozialen Medien mit der Vernichtung der iranischen Zivilisation gedroht hatte, griff er Papst Leo scharf an, da dieser den Krieg gegen den Iran öffentlich kritisiert hatte.
Der US-Senator Bernie Sanders hat angesichts der Lage im Westjordanland gefordert, keine weiteren militärischen Hilfen aus den USA in Israel zu leisten. Der unabhängige Senator aus Vermont äußerte sich auf der Social-Media-Plattform X des US-Unternehmens und kritisierte die US-Militärhilfe für Israel. Sanders betonte, während die öffentliche Aufmerksamkeit auf Gaza, Iran und Libanon gerichtet sei, verschlechtere sich die Lage im Westjordanland weiter. Seit Oktober 2023 hätten israelische Soldaten Siedler dort 1071 Palästinenser getötet, mehr als 6000 Häuser zerstört und über 200 illegale Außenposten errichtet. Keine militärische Hilfe der USA an Israel, so Sanders. Der Senator hatte im Januar einen Antrag eingereicht, um einen gemeinsamen Beschluss zur Ablehnung eines rund 660 Millionen Dollar schweren Bombenverkaufs an Israel zu verhindern. Der Antrag wurde im mehrheitlich republikanischen Senat abgelehnt. Insbesondere demokratische Kongressmitglieder setzen sich dafür ein, die US-Waffenlieferung an Israel zu stoppen und eine Beteiligung an israelischen Militäreinsätzen zu vermeiden.
Und zum Schluss eine Sportmeldung, meine Damen und Herren. Der türkische Ringer Rıza Kayalp hat mit seiner 13. Goldmedaille bei Europameisterschaften Geschichte geschrieben. Der 36-Jährige besiegte den Ungarn Darius Attila Vitek im Finale der Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm im griechisch-römischen Stil in Tirana mit 7:1. Mit diesem Sieg ist er der erfolgreichste Ringer in der Geschichte der Europameisterschaften. Kayalp stand nun 15 Mal im Finale einer EM und gewann dabei 13 Gold- und 2 Silbermedaillen. Mit 3 Olympiamedaillen untermauert er zudem seinen Status als Legende des Ringsports.
Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten.
Çok geç oldu belki de. Düşündük, taşındık. Birçok şeyi birbirimizden. sakındık. Bir şey eksik cümlede, yüklen mi, özlem mi? Sakladığın şey her neyse beni üzer mi? Öyle çok şey var ki içimde, hep sustuk konuşmak yerine. Konuşmadığımız her ne varsa seninle sakladım gözlerimde. Ne olursan hep fazla üzülme, hep kendi kendine yenilme. Konuşmadığımız her ne varsa seninle. Bir damla gözlerimde, belki yanlış yoldayız. Kaybolduk, kaybolduk, gizleyince kendimizden yorulduk. Her hatada telafi gerekli değil mi? Bizi durduran gurur mu, kibir mi? Öyle çok şey var ki içimde, hep sustuk konuşmak yerine. Konuşmadığımız her ne varsa seninle sakladım gözlerimde. Ne olur sen de fazla üzülme, hep kendi kendine yenilme. Konuşmadığımız her ne varsa seninle, bir damla gözlerimde. Gözlerinde
überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiye's mit Ihnen. Ruhmreiche türkische Sportler.
Heute erzählen wir Ihnen von einem außergewöhnlichen Sportler und dem Stolz der Nation des türkischen Ringens, vom Helden einer einzigartigen Reise von den Matten bis zur olympischen Spitze. Mit einer olympischen Goldmedaille, 2 olympischen Bronzemedaillen, 3 Weltmeistertiteln und 11 Europameisterschaften hat Tan Akgül seinen Platz nicht nur in Türkei, sondern auch in der Geschichte des Weltrings als einer der größten Namen gesichert. Lassen Sie uns gemeinsam dieser großen Geschichte lauschen. Haftar Akgül wurde am 22. November 1990 in Sivas geboren. Sein Weg zum Ring war kein Zufall. Sowohl sein Vater als auch sein älterer Bruder betrieben diesen traditionsreichen Sport. Im Jahr 2003, also im Alter von nur 12 Jahren, betrat er die Ringermatte und folgte den Spuren seines Vaters und Bruders. Den alten Sport Anatoliens trug er von klein auf im Herzen. Akgül absolvierte die Fakultät für körperliche Erziehung und Sport der Karamanole Mehmet Bey Universität und später seinen Master an der Sivas Cumhuriyet Universität. Diese Doppelrolle als Sportler und Akademiker wurde ein starker Teil seiner gesellschaftlichen Rolle. Tahar Akgüls erster großer internationaler Schritt kam 2012. Bei den Europameisterschaften im Ringen in Belgrad wurde der junge Athlet in der Gewichtsklasse bis 120 Kilogramm im Freistil Europameister. Im selben Jahr gewann er auch bei dem 40. Yaşar-Doğu internationalen Turnier in Istanbul die Goldmedaille. Diese Erfolge kündigten seine vielversprechende Karriere an. 2013 verteidigte Akgül in Tiflis seinen Europameistertitel und gewann im selben Jahr bei der Weltmeisterschaft in Budapest die Bronzemedaille. Diese Bronze war sein erstes großes internationales Zeichen, dass er zu den besten Ringern der Welt gehört. Das Jahr 2014 war für Tahar Akgül ein echter Wendepunkt. In der Gewichtsklasse bis 125 Kilogramm im Freistil wurde er Weltmeister und im selben Jahr wählte ihn der türkische Ringerverband zum Ringer des Jahres. 2015 verteidigte er seinen Titel und trug damit 2 Jahre in Folge die Weltkrone. Sein dritter Weltmeistertitel kam 2022 in Belgrad. Nach dieser Leistung ernannte ihn die Weltringerföderation zum Freistilringer des Jahres 2022. Auch bei der Europameisterschaft gewann er in diesem Jahr die Goldmedaille. 2022 schrieb Akgül damit eines der glänzendsten Kapitel seiner Karriere. Die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro waren der Höhepunkt von Tahar Akgüls Karriere. Im Finale der Gewichtsklasse bis 125 Kilogramm im Freistil besiegte er den starken Iraner Komel Gassemi und gewann die olympische Goldmedaille. Dieser Sieg, der in Türkei mit großer Begeisterung gefeiert wurde, machte Akgül sofort zu einem nationalen Helden. Das Gold in der schwersten Kategorie der türkischen Ringergeschichte nimmt einen besonderen Platz im türkischen Sport ein. Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio kehrte Akgül nach einer langen Verletzungspause auf die Matte zurück und gewann die Bronzemedaille. Dieser Erfolg war hart erkämpft. Nach etwa 1,5 Jahren Verletzungspause nahm er direkt an der Europameisterschaft teil und wurde Meister. Die Medaille in Tokio war der Lohn für diese Entschlossenheit. Die Olympischen Spiele 2024 in Paris waren sowohl ein Sieg als auch ein emotionaler Abschied für Tahar Akgül. In der ersten Runde besiegte er seinen puerto-ricanischen Gegner mit 10:0 technischer Überlegenheit, im Viertelfinale seinen ungarischen Gegner mit 8:0 und zog ins Halbfinale ein. Im Halbfinale unterlag er dem Iraner Amir Hossein Zadeh nach einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung mit 2:1, besiegte aber im Kampf um Platz 3 den Kirgisen Ayal Lazarev mit 7:0 und gewann seine dritte olympische Medaille. Nach dem Kampf legte er seine Schuhe auf die Matte und erklärte seinen Rücktritt. Vom Publikum in der Halle bekam er stehende Ovationen. Tahar Akgül dominierte die Europameisterschaften wie kein anderer. In den Jahren 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 und 2024 wurde er insgesamt 11-mal Europameister, ein Rekord in der Ringergeschichte. Besonders die Finalkämpfe gegen den Georgier Gena Petriashvili waren unvergesslich. Seine technischen Fähigkeiten und mentale Stärke wurden von der gesamten Ringergemeinschaft bewundert. Tahar Akgüls Geschichte erinnert uns vor allem an die Kraft der Wurzeln. Von Sivas aus in die Welt gezogen, folgte ein Junge den Spuren seines Vaters und Bruders und besiegte Ringer aus dutzenden Ländern, um einer der größten Schwergewichtsringer der Geschichte zu werden. Mit einer olympischen Goldmedaille, 2 olympischen Bronzemedaillen, 3 Weltmeistertiteln und 11 Europameistertiteln hinterlässt er ein dauerhaftes Vermächtnis. Nach dem Verlassen der Matte in Paris ist Tahar Akgül nun Präsident des türkischen Ringerverbandes und leitet junge Sportler an. Wir ehren ihn mit Respekt, Dankbarkeit und Liebe. Auf Wiederhören.
Ruhmreiche türkische Sportler.
Kalmam içimde bir an, umudum olmasa aşktan. Hiç uzatmam bu diyardan, çeker giderim. Başımı yasladım o huzurlu omzun olmasa. Ne anlamı var bu sonsuz güzelliklerin? Ben yolumu kalbinde buldum, aklımı aşkınla korudum. Güvendiğim ne varsa yıkıldın, sen sapasağlam durdun. Kaybedecek bir ömürlük hayat, sen olmazsan tadı olmayacak. Bir yanım dolup taşarken, bir yanım hep yarım kalacak. Kalbimi çıkardım yerine, kalbini koydum en derine. Ağlatma, incitme, canımı al yerine. Kalbimi çıkardım yerine, kalbini koydum en derine. Ağlatma, incitme, canımı al yerine. Ne olursa olsun vazgeçme. Çeker giderim. Başımı yasladım o huzurlu omzun olmasa. Ne anlamı var bu sonsuz güzelliklerin? Ben yolumu kalbimde buldum, aklımı aşkımla korudum. Güvendiğim ne varsa yıkıldın, sen sapasağlam durdun. Kaybedecek bir ömürlük hayat, sen olmazsan tadı olmayacak. Bir yanım dolup taşarken, bir yanım hep yarım kalacak. Kalbimi çıkardım yerine, kalbini koydum en derine. Ağlatma, incitme, canımı al yerine. Kalbimi çıkardım yerine, kalbini koydum en derine. Ağlatma, incitme, canımı al yerine. Kalbimi çıkardım yerine, kalbini koydum en derine.
Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen. Hallo liebe Zuhörer, heute sprechen wir über ein lebenswichtiges Thema: Wege zur Verringerung des Krebsrisikos. Betrachtet man weltweit die Todesursachen, steht Krebs nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen an zweiter Stelle. Jedes Jahr verlieren Tausende von Menschen ihr Leben aufgrund dieser Krankheiten. Zudem verschlechtert sich das Bild zusehends. Die Zahl der Krebserkrankungen steigt von Jahr zu Jahr. Internationale Studien deuten darauf hin, dass dieser Anstieg anhalten wird. Aktuellen Daten zufolge wird erwartet, dass bis zum Jahr 2050 weltweit mehr als 30 Millionen neue Krebsfälle auftreten und die Zahl derer, die an Krebs sterben, 18 Millionen überschreiten wird. In Türkei ist die Situation nicht viel anders. In unserem Land ist jeder fünfte Todesfall auf Krebs zurückzuführen. Obwohl durch Fortschritte in der Medizin bedeutende Erfolge in der Krebsbehandlung erzielt wurden, liegt laut Experten der eigentliche kritische Punkt darin, gar nicht zuerst zu erkranken. Mit anderen Worten, potenzielle Risiken, die die Krankheit verursachen können, zu meiden. Worauf muss man also achten, um sich vor Krebs zu schützen? Der Spezialist für Innere Medizin, Medizinische Onkologie und Tumorimmunologie der Cerrahpaşa Medizinischen Fakultät, Professor Dr. Nebi Serkan Demirci, hat die wichtigsten Fragen beantwortet. Verzicht auf Zigaretten und Alkohol. Professor Dr. Demirci betont, dass etwa ein Drittel aller Krebserkrankungen auf vermeidbare Ursachen zurückzuführen ist und beginnt seine Ausführungen mit Tabakprodukten. Diese zu meiden bedeutet allein schon, viele Krebsarten zu vermeiden. Zigaretten und Tabakprodukte verursachen nicht nur Lungenkrebs. Da Lungenkrebs die häufigste Ursache und die am häufigsten auftretende Krebsart ist, steht er meist im Vordergrund. Tatsächlich sind Zigaretten und Tabakprodukte jedoch die Ursache für viele verschiedene Krebsarten. Professor Dr. Demirci weist darauf hin, dass auch Fettleibigkeit und ein bewegungsarmer Lebensstil das Krebsrisiko erheblich erhöhen. Deshalb ist eine gesunde Ernährung notwendig. Man muss sich körperlich betätigen. Mit körperlicher Aktivität meine ich nicht nur das Herumlaufen im Haus oder gemütliches Spazierengehen. Man sollte an drei Tagen der Woche 20 bis 40 Minuten lang stramm gehen, walking, und sich bewegen. Auch der Alkoholkonsum gehört zu den Hauptfaktoren, die das Krebsrisiko erhöhen. Professor Dr. Demirci erinnert hierbei an die Daten der Weltgesundheitsorganisation WHO. Übermäßiger Alkoholkonsum ist die Ursache für viele Krankheiten, allen von Brust-, Leber- und Darmkrebs. Vorsicht bei verarbeiteten Lebensmitteln. Professor Dr. Demirci macht darauf aufmerksam, dass auch verarbeitete Lebensmittel das Krebsrisiko steigern und warnt eindringlich: Verarbeitete Fleischprodukte wie Knoblauchwurst, also Sucuk, Salami oder Würstchen werden von der Weltgesundheitsorganisation ebenfalls als Hauptkarzinogene eingestuft. Denn diese verarbeiteten Lebensmittel erhöhen das Krebsrisiko im gesamten Verdauungstrakt, insbesondere in der Speiseröhre und im Magen, erheblich. Zudem erinnert Professor Dr. Demirci daran, dass Sonnenstrahlen besonders in den Sommermonaten ein Risiko für Hauptkrebs darstellen. Er betont, dass eine lang anhaltende Exposition zu den Zeiten vermieden werden sollte, in denen die Sonne direkt strahlt. Früherkennung rettet Leben. Neben den Maßnahmen im täglichen Leben seien regelmäßige Kontrolluntersuchungen im Kampf gegen die Krankheit von großer Bedeutung. Professor Dr. Demirci erklärt, dass insbesondere Personen in Risikogruppen ihre Versorgeuntersuchungen nicht vernachlässigen sollten. Er weist darauf hin, dass in Türkei Screening-Programme für Brust-, Dickdarm- und Gebärmutterhalskrebs weit verbreitet sind. Zentren für Krebsfrüherkennung, Screening und Ausbildung, kurz Ketten, gibt es in unserem Land in fast jedem Bezirk. Dort sollte man sich melden. Durch diese Screenings kann Krebs in einem viel früheren Stadium entdeckt werden. Der Slogan Früherkennung rettet Leben ist absolut wahr. Denn das Überleben unserer Patienten hängt von dem Stadium der Erkrankung ab, in dem wir sie zum ersten Mal sehen. Doch wer sollte sich in welchen Abständen auf welche Krebsarten untersuchen lassen? Die Antwort von Professor Dr. Demirci ist eine ernsthafte Warnung für alle. Frauen über 40 sollten jedes oder alle zwei Jahre eine Mammographie durchführen lassen. Die Mammographie ist in der medizinischen Praxis der wichtigste Screening-Test zur Früherkennung, der die krebsbedingte Sterblichkeit senkt. Ebenso ist das Screening auf Gebärmutterhalskrebs durch den Besuch beim Frauenarzt möglich. Für Dickdarmkrebs reicht nach dem 50. Lebensjahr alle 10 Jahre eine Kolonoskopie, Darmspiegelung, also die Untersuchung des gesamten Dickdarms, oder alle 5 Jahre eine Untersuchung bis zum Sigmoidkolon, den ersten Abschnitten des Dickdarms. In dieser Altersgruppe kann auch regelmäßig nach verborgenem Blut im Stuhl gesucht werden. Höhere Heilungschancen im Frühstadium. Professor Dr. Demirci erklärt, dass es in der Krebsbehandlung besonders in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte gegeben hat und die Erfolgsraten im Frühstadium stark gestiegen sind. Während im Jahr 2010 bei fortgeschrittenem Lungenkrebs nur 4% der Patienten nach 5 Jahren noch am Leben waren, ist diese Rate heute durch Immuntherapien bei einer bestimmten Patientengruppe auf 30 bis 35 gestiegen. Das heißt, jeder dritte Patient kann länger als 5 Jahre leben. Pflanzliche Produkte können die Therapie negativ beeinflussen. Die Krebsbehandlung ist ein langer und schwieriger Prozess. In dieser Zeit greifen manche Patienten zu pflanzlichen Produkten. Doch entgegen der allgemeinen Annahme kann dies dem Behandlungsprozess schaden. Professor Dr. Demirci erklärt dies wie folgt. Viele unserer Patienten mit einer Krebsdiagnose wenden sich in guter Absicht pflanzlichen Produkten zu. Aber nicht alles, was natürlich ist, ist auch gesundheitsfördernd. Das beste Beispiel ist Wasser. Wenn man die Wassermenge extrem erhöht, kann sie einen Menschen durch eine Wasservergiftung töten. Nur weil etwas natürlich ist, bedeutet das also nicht automatisch, dass es der menschlichen Gesundheit nützt. Professor Dr. Demirci betont, dass es keine starken wissenschaftlichen Beweise dafür gibt, dass pflanzliche Produkte Krebs heilen. Einige Produkte könnten lediglich behandlungsbedingte Nebenwirkungen lindern. Das eigentliche Risiko entsteht jedoch, wenn diese Produkte ohne Rücksprache mit dem Arzt verwendet werden. Wenn es den Lebenskomfort unserer Patienten erhöht, unterstützen wir jedes Produkt, das dem Patienten nützen kann. Vorausgesetzt jedoch, es ist sicher und wissenschaftlich fundiert. Unkontrolliert angewendete pflanzliche Produkte können schwere Nebenwirkungen verursachen und den Behandlungsprozess negativ beeinflussen, so dem wir sie abschließen. Sie können verhindern, dass wir die Medikamente einsetzen, die wir normalerweise verwenden müssen. Zudem können einige pflanzliche Produkte das Immunsystem unterdrücken. Dabei setzen wir in unseren aktuellen Behandlungen Immuntherapien ein. Immuntherapien sind Medikamente, die das Immunsystem stärken und es uns ermöglichen, gegen die Krebszellen zu kämpfen. Wenn man gleichzeitig mit pflanzlichen Produkten das Immunsystem unterdrückt, verringert sich leider die Wirksamkeit dieser Medikamente. Es gibt Wege, sich vor Krebs zu schützen. Und diese Wege sind sehr klar. Ein gesunder Lebensstil, regelmäßige Kontrollen und bewusstes Handeln retten Leben. Vergessen Sie nicht, Früherkennung ist alles. Bis wir uns in einer anderen Sendung wiedersehen, bleiben Sie gesund.
Selam sevgilim, hiç değişmedim. Hala bir bakışta okuduğun gibiyim. Yalan söyledim, hiç iyi değilim. Bana aldığın kolyeyi cebime gizledim. Ve sizi hep karşı sokaktan izledim. Kayık tabaklarla sofralar kuruyor sana, ben sofralara sığamadım. Sanki son hükümdar gibi bakıyor sana, o kadınlardan olamadım. Yüzünden okunuyor, sen de eridin hasretle. Ruhumun ipleri nihayet elimde, gitmem gerek, hayat çağırıyor, yemek hazırdır, hayat çağırıyor. hadi sen de bekletme. Sayıklamış gibisin, yalan söyledim, hala o evdeyim. Menekşe büyütmeyi sonunda becerdim, aynada kendimi sevmeyi öğrendim. Kayık tabaklarla sofralar kuruyor sana, ben sofralara sığamadım. Sanki son hükümdar gibi bakıyor sana, ah kadınlardan olamadım. Yüzünden okunuyor sen deridin hasretle, ruhumun ipleri nihayet elimde. Gitmem gerek, hayat çağırıyor. Yemek hazırdır, hadi sen de bekletme. Hadi sen de bekletme.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
هنا إذاعة صوت تركيا.
دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет Зари и Турция.
这里是 土耳其 之声广播电台.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
Да, Турция غرق رادیو ده.
خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
Петерши радио Садбури Туркиес Кма.
Овода Туркия Уни радиосы.
Аич радио Воча Туркия. Говорит голос Туркия.
Эфирда Туркия овоза.
Гитлеяр Туркиянын пети радиосы.
Е садай Туркия.
Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
Эдо ифонетис Туркия.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Giderdi Amuriyet Türkiye.
İni Adela Radio Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este radio voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
Zboruva glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye ovoz radio.
It Türkiye hangia radio ya.
Oldu Radyo Glas Türkiye.
Türkiye Önü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Güneşin alevden saçları aşınca karşıki tepeden gölgeler sarar yamaçları, ürkerim gelecek geceden. Güneşin alevden saçları aşınca karşıki tepeden Gölgeler sarar yamaçları, ürkerim gelecek geceden. Bütün dertler beni bekler yatağımın başucunda. Esir kalır hep dilekler kaderimin avucunda. Teselli etmiyor gönlümü ne yıldız ne de ay bu gece. Beklerim hasretle gülümü, yalvarıp göklere her gece. Güneşin alevden saçları aşınca karşıki tepeden. Gölgeler sarar yamaçları, ürkerim gelecek geceden. Bütün dertler beni bekler yatağımın başucunda. Esir kalır hep dilekler kaderimin avucunda. Teselli etmiyor gönlümü ne yıldız ne de ay bu gece. Beklerim hasretle gülümü, yalvarıp göklere her gece. Teselli etmiyor gönlümü ne yıldız ne de ay bu gece. Beklerim hasretle gülümü, yalvarıp göklere her gece. Her gece.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema Der Mann, der mit der Feder Wache hielt, Katip Celebi. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Er ist ein osmanischer Gelehrter, Mustafa, Sohn des Abdullah, geboren in Istanbul. Seinen eigenen Worten zufolge gehört er der hanafitischen Rechtsschule an und ist von einem ischrakischen Denkstil geprägt. Das heißt, er spricht aus einer Linie heraus, die sowohl dem islamischen Recht verpflichtet ist, als auch Raum für Vernunft und Denken lässt. Eine so klare Selbstverortung ist auch heute ein wertvoller Kompass für alle, die sich fragen, wie können wir die Welt lesen, ohne zu vergessen, wer wir sind. Heute stellen sich viele Menschen unter einem Gelehrten lediglich jemanden vor, der in einer Medresse-Ecke sitzt. Der Weg von Katip Celebi war jedoch ein anderer. Er war ein Mann, der neben der Feder auch Feldzüge erlebt hat. Schon in jungen Jahren wurde er im Rechnungswesen Anatoliens ausgebildet. Danach folgten Jahre von Kriegen und Belagerungen, die Belagerung von Erzurum, der Feldzug nach Bagdad, die Beerdigung seines Vaters in Mosul, das Verweilen in Diyarbakır und das erneute Festhalten an staatlichen Aufgaben. Später nahm er in der Zeit von Murat IV. Am Revan-Feldzug teil. Über Aleppo gelangte er nach Hijaz und erfüllte die Pilgerpflicht. Ein Teil seines Lebens spielte sich buchstäblich an den Grenzen des Staates ab. Doch es gibt noch eine andere Front, die ebenso wichtig ist wie Kanonen und Gewehre, Schule und Bibliothek. Katip Celebi betrachtete diesen Ort als eine Wache fürs Vaterland. Zudem war das Buch in jener Zeit das, was heute die Technologie ist, teuer, schwer zugänglich und nur mit Mühe zu erlangen. Katip Çelebi investierte einen erheblichen Teil seines Erbes in Bücher. Er durchstreifte Antiquariate, notierte die Namen der Werke, die er sah, und verbrachte die Nächte bei Kerzenlicht. Das ist die einfachste Definition dessen, was wir nationale Wissenschaft nennen. Auf Komfort zu verzichten, um an das benötigte Wissen zu gelangen. Die Größe von Katip Çelebi liegt nicht nur in der Menge seiner Schriften, sondern darin, dass sein Anliegen das Wohl des Landes war. Das 17. Jahrhundert war eine Zeit langer Kriege, innerer Unruhen und wachsender administrativer Schwächen. Während die Last des Staates zunahm, gingen die Einnahmen zurück und die Ordnung begann zu erodieren. Daher ist sein Werk Düsturu Lamel nicht bloß eine alte Abhandlung, sondern eine Warnung an Staatsmänner, Bürokraten, Verwalter und sogar an gewöhnliche Bürger. Das Grundgerüst des Werkes ist klar, der Zustand der Bevölkerung, der Zustand des Militärs, der Zustand der Staatskasse. Mit anderen Worten, das Rückgrat des Volkes, die Disziplin der Armee und die finanzielle Stabilität des Staates. Wenn eines davon ins Wanken gerät, geraten auch die anderen ins Straucheln. Das, was wir heute nationale Einheit nennen, besteht genau darin, dass diese drei Säulen gemeinsam stabil bleiben. Noch wichtiger ist, Katip Çelebi schrieb diesen Text nicht, um gut dazustehen, sondern um zu zeigen, wie man Dinge verbessern kann. Manchmal betont er, dass die Lösung in der Rückkehr zu alten Gesetzen und dem Gerechtigkeitsgedanken liegt. Manchmal hebt er die Bedeutung der Wissenschaft hervor. Das heißt, er vereint sowohl ein Gefühl für Tradition als auch Vertrauen in die leitende Kraft von Vernunft und Wissen. Dieses empfindliche Gleichgewicht ist eine der stärksten Adern der türkischen Staatstradition. Durch Gerechtigkeit erhalten, durch Wissen erhöhen. Was eine Nation stark macht, ist nicht nur die Grenzlinie, sondern die Fähigkeit, auch das Jenseits der Grenze zu verstehen. Auch hier setzt Katip Çelebi ein Beispiel. Sein Werk Keşfü's Sünun ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit und eine gewaltige Referenzquelle, die tausende Werke und Autoren zusammenführt. In manchen Quellen wird betont, dass darin etwa 14.500 Werktitel erwähnt werden und zudem zahlreiche Autoren und Dichter verzeichnet sind. Das ist eine Arbeit der Ordnung des Wissens, eine Arbeit zur Strukturierung des Gedächtnisses einer Nation. Andererseits ist Cihan Nümer nicht nur ein Geografiebuch, sondern eine Anleitung zum Verständnis der Welt, die dem Staat in die Hand gegeben wurde. Während Katip Çelebi geografische Texte untersucht, erkennt er, dass der Westen in diesem Bereich weiter fortgeschritten ist, während Werke der islamischen Welt Mängel und Unklarheiten aufweisen. Er möchte diese Lücke schließen. Deshalb wendet er sich teilweise westlichen Quellen zu, nutzt Werke wie Atlas Minor und lässt Übersetzungen anfertigen. Seine Absicht ist dabei nicht Nachahmung, sondern das notwendige Wissen für das eigene Land zu gewinnen. Denn wer keine Geografie kennt, versteht auch Politik, Handel und Verteidigung nur unvollständig. Deshalb ist seine Hinwendung zur Geografie auch für die türkische Welt bedeutsam. Eine Nation mit weitem Horizont kennt ihre Brüder, erkennt ihre Feinde, versteht Lobbystrukturen und liest Karten. Katip Çelebi hat noch eine weitere Seite. Er verteidigt das Maß gegen Fanatismus. In seinem Werk Misanül Hak greift er die harten Debatten seiner Zeit auf, doch sein Ziel ist nicht Streit, sondern die Blindheit zu stoppen, die die Gesellschaft von innen zersetzt. Toleranz gegenüber anderen Meinungen, Abstand zu Aberglauben, Respekt vor der Wissenschaft. Diese Linie ist seit Jahrhunderten eine Voraussetzung für das Fortbestehen der türkisch-islamischen Welt. Mit Glauben geht man voran, mit Vernunft findet man den Weg. Und dieser Mann stirbt auf dem Höhepunkt seiner Produktivität eines Morgens beim Kaffeetrinken, ganz plötzlich. Das Datum ist der 6. Oktober 1657. Sein Grab befindet sich in der Nähe der Zeyrek-Moschee. Ein Leben endet, doch sein Vermächtnis bleibt. Ein Geist, der den Verfall des Staates analysiert, ein Horizont, der das Wissen über die Welt schätzt und ein Wille, der das Buch nicht als Luxus, sondern als Notwendigkeit betrachtet. Die türkische Welt besteht nicht nur darin, auf der Karte nebeneinander zu stehen, sie bedeutet, sich im Gedächtnis, in der Sprache, in der Kultur und in der Wissenschaft gegenseitig zu kennen. Katip Çelebi ist der Name dieses großen Weges, der Mann, der mit der Feder Wache hielt. Sie hörten eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Çoğaldı gitgide yokluğunda gibi, atılmış üzerime ağ gibi. Zaman ilaç değil, yanmaya alıştıran, hepsi sönse de yanan tek bir çera gibi. Kim bilir kaç ilkbahar yaz, sonbahar kış, aylar mevsimler derken seneler sensiz geçti. Büyüdü ağaç oldu çoktan, ektiğimiz fidanlar gölgesinde kaç gün geceyi zor etti. Dön, dayanamıyorum artık.
Stimme Türkiye's. Wir senden in die Welt.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von THT zu Ende. Die Sendung wurde von Alev Arman moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Thank you.